Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Sonne liefert pro Jahr das 10.000-fache der auf der Welt benötigten Energie. Kein Wunder, dass die Photovoltaik zu Recht einen wichtigen Pfeiler nachhaltiger Energieversorgung darstellt. Aber wo stehen wir auf unserem Weg der Energiewende? Haben wir überhaupt genügend Ausbauflächen, wenn durch die E-Mobilität zusätzlicher Verbrauch entsteht? Was sind die Zielwerte für den Ausbau und welche Anstrengungen sind notwendig? Darüber spreche ich heute mit Dr. Jan Binder, Leiter des Fachgebiets Photovoltaik am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, ZSW. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das Kranich Solar. Der weltweit tätige Fachgroßhändler bietet seit 1995 alles für den Photovoltaikinstallateur. Fundierte Beratung, effektive Logistik und eines der weltweit führenden Produkt- und Systemangebote für die Solarstromerzeugung. Ja, aber jetzt zu unserem Gast. Hallo, Herr Dr. Binder.
Guten Tag, Herr Klein.
Ich bin hier im schönen Stuttgart beim Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Was macht dieses Zentrum und was machen Sie?
Das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, das wurde vom Gscheidle Späth vor 30 Jahren gegründet. Das sollte generell sich eben um die Förderung von erneuerbaren Energien, nachhaltige Energieversorgung kümmern. Mhm. Und das tun wir seit 30 Jahren. Das heißt, Photovoltaik ist ein großes Thema. Mittlerweile sind die Batterien in Ulm ein großes Thema, die Brennstoffzellen. Mhm. Ich selbst beschäftige mich hier in meiner Abteilung mit der Qualität von Solarmodulen, Solarsystemen, also auch an Fassaden, auf Dach, Freifläche. Und ich selber bin dann auch noch bei der Netzintegration beschäftigt. Das heißt also, wie bekommen wir diese fluktuierenden Energien in die Netze?
Ja, und Photovoltaik ist ja heute unser Thema. Udo Jürgens hat mal gesungen und immer wieder geht die Sonne auf. Das ist ja eigentlich schon einer der Kernvorteile der Sonne. Sie geht auf jeden Tag irgendwo auf der Welt. Und sie liefert pro Jahr das 10.000-fache der auf der Welt benötigten Energie. Also es ist reichlich vorhanden. Was für weitere Vorteile hat die Photovoltaik?
Ja, die ist natürlich skalierbar von kleinen Balkonmodulen. Es kann sich jeder beteiligen bis zu Großkraftwerken auf der Freifläche. Alles möglich mit derselben Effizienz. Immer 20% von der eingestrahlten Sonnenenergie auf die Fläche wird konvertiert in elektrischen Strom. Und vor allem ist es in elektrischen Strom, das ist die wertvollste Energieform. Das ist schon gerichtete Energie, die kann ich im Auto mit einem sehr hohen Wirkungsgrad in Bewegung umsetzen. Viel besser als Wärme, die ja immer sehr hohe Verluste hat. Deswegen wird ja auch der Verbrennungsmotor so erheblich warm. Man hat ungefähr nur 20% Effizienz. Das heißt also, eigentlich ist die Elektrizität die edelste Form und die bekomme ich umsonst.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das Balkonmodul bis zum Großkraftwerk hin gibt es verschiedene Größen. Ein Balkonmodul reicht allerdings nicht unbedingt aus, um den Bedarf eines Menschen an Strom zu decken. Wie viel bräuchte man? Wie viele Balkone bräuchte man?
Also pro Person kann man sagen, sollten wir 20 Quadratmeter Photovoltaik haben. Mhm. Wenn wir den Zustand bekommen wollen, dass die Elektrizität in Deutschland nicht nur den augenblichen Strombedarf abdeckt, sondern eben auch den wir bekommen werden, wenn wir E-Mobilität haben und wenn wir die Wärmeversorgung auch zu einem großen Teil auf Wärmepumpen umgestellt haben. Das heißt, dann hat man 300 Gigawatt Peak von Photovoltaik hier in Deutschland. Das ist 6-mal so viel, wie wir heute haben. Mhm. Wenn man aber denkt, dass heute nur 10% der Dächer mit Photovoltaik belegt haben, ist das eigentlich keine erschreckende Zahl. Mhm. Wenn man sagt, man braucht halt 6-mal davon, sind immer noch nicht alle Dächer belegt.
Das ist ja immer die große Diskussion, wo kommen die Flächen her? Kann man überhaupt sagen, wie viel Flächenbedarf die fossilen Brennstoffe haben? Oder?
Na gut, hier ist natürlich hier benutzt der Mensch einen Trick. Das heißt, die Natur hat jetzt über viele Jahrmillionen von Jahren praktisch Sonnenlicht dadurch gesammelt, dass eben Bäume gewachsen sind, Bäume gestorben sind und die dann über Torf in Braunkohle und Steinkohle eingelagert in der Erde liegen. Insofern ist da sehr viel Fläche unter der Erde. Ja, da sind große Wälder untergegangen und die ernten wir jetzt in großen Schichten sozusagen. Also davon Fläche zu reden, den Vergleich kann ich nicht so gut machen. Aber es ist klar, dass wir jetzt sozusagen von den Reserven leben, wenn wir diese fossilen Brennstoffe dann nutzen. Und vor allem die Natur ist nicht darauf eingerichtet, dass wir alles sofort verbrennen. Weil da wurde über Jahrmillionen wurde CO2 gebunden, deswegen haben wir wenig CO2 in der Atmosphäre. Mhm. Dieses wenige CO2 ist das, was unser Klima heute ausmacht. Mhm. Und wenn wir das jetzt umdrehen, wenn wir da das CO2 wieder freisetzen, dann haben wir ein echtes Problem mit dem Klima auf der Welt. Das können wir gar nicht tun.
Gerade im Kraftstoffbereich wird ja auch eben über Kraftstoffe aus Pflanzen gesprochen. Mhm. Kann man da einen Vergleich anstellen, wie der Flächenbedarf ist, zum Beispiel von Energiemais gegenüber Photovoltaik?
Genau, etwa 1 zu 20. Das heißt also, um dieselbe Energie aus einer Fläche zu bekommen mit dem Energiemais, brauchen Sie etwa 20 mal so viel Fläche wie bei der Photovoltaik. Es ist auch tatsächlich so, dass wir in Deutschland 3% der Fläche derzeit nützen, um Energiemais anzubauen, und dabei ist ja der Anteil von Bioenergie nur 5% am Strom, an der Stromerzeugung. Das heißt, wir sind ja noch gar nicht bei den 30%, die ich als Zielwert für die Photovoltaik angesetzt hatte sozusagen. Und das sind schon 3% der Fläche. Wenn wir aber auf den Zielwert Photovoltaik kommen wollen, dann brauchen wir 0,5% der Fläche in Deutschland. Also praktisch erheblich weniger als das, was wir an Energiemais heute schon verbrauchen.
Sie haben vorhin die Balkone genannt, Sie haben die Dächer genannt, aber es gibt natürlich auch die großen Freiflächenanlagen.
Die sind bei den 0,5% Fläche dabei gewesen. Das heißt also, die 0,5% sind nicht unbedingt neue Fläche, weil wir haben in Deutschland 6% der Fläche ist Versiedlung und Verkehr. Mhm. Das heißt, wenn wir nur einen Teil von der Fläche Dächer belegen, ich hatte ja vorher gesagt, nur 10% der Dächer sind belegt, dann das geht alles weg von den 0,5%, weil das sozusagen schon genutzte Fläche ist, die wir eben doppelt nutzen.
Mhm. Ja, das klingt eigentlich so, als wäre es überhaupt kein Problem, diese Flächen bereitzustellen.
Nein.
Jetzt ist es aber irgendwie trotzdem ein Problem in den letzten 20 Jahren gewesen, auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Was sind denn die Hemmnisse, zum Beispiel, wenn wir von den Freiflächen sprechen? Wo liegen da die Probleme? Warum geht es nicht voran?
Na gut, das Erste ist, das ist dann in der Regel eine landwirtschaftliche Fläche, die da genutzt wird. Mhm. Etwa 50% der Fläche in Deutschland ist landwirtschaftlich genutzt. Mhm. Die Landwirte, außer in Bayern, gehört ihnen die Fläche selten. Das heißt, sie pachten sie von anderen, denen die Fläche gehört. Und wenn da natürlich eine Photovoltaikanlage entsteht, dann verdient der Eigentümer relativ günstig Geld und hat kein Interesse mehr, das an Bauern zu verpachten. Und dann steigen die Pachten. Das heißt, da sind die Bauern, außer ihnen gehört das Land selber, nicht so furchtbar interessiert daran. Mhm. Und das zeigt sich auch jetzt. In Bayern sind im Augenblick die meisten Ausschreibungen gewonnen. Und in Brandenburg, wo es sehr viel Fläche gibt. Mhm. Aber in Baden-Württemberg haben wir ein echtes Problem damit zum Beispiel.
Wie sieht es im Privatbereich aus? Auch die Dächer, die sind ja noch...
Wieso nur 10% der Dächer?
Genau.
Richtig, ja. Man fragt sich manchmal, wieso? Weil teuer ist die Photovoltaik nicht. Also es ist billiger als eine neue Einbauküche. Mhm. Vielleicht 6.000 Euro oder 12.000 Euro, je nachdem, ob das Dach groß oder klein ist. Es wäre nicht so viel Geld. Die Leute überlegen sich das halt, wann mache ich es denn? Teilweise liegt es an der Altersstruktur. Oft sind nicht junge Leute Hausbesitzer. Mhm. Dann ist es so, man wartet natürlich dann, bis das Dach renoviert werden muss. Man muss ja ein Gerüst stellen und dann dauert es eben. Dann macht man es nicht. Mhm. Das heißt, eigentlich liegt es nicht am Geld. Und vielleicht ist eben auch noch in den Hinterköpfen, es gab ja mal eine Zeit, da wurde gesagt, der Strom ist so teuer wegen der Photovoltaik. Ja. Wir haben die EEG-Umlage, die relativ hoch ist. Mhm. Und es ist schon richtig, dass Deutschland in den Jahren 2011, 12 Photovoltaik noch im großen Stil aufgebaut hat, als die Photovoltaik noch 6-7 Mal so teuer war wie heute. Dadurch haben wir halt einen riesen Rucksack an Kosten, die ja jetzt über die 20 Jahre abgezahlt werden müssen. Mhm. Und es hat den Eindruck vermittelt, dass die Photovoltaik teuer ist. Ist es heute aber nicht mehr so. Im Prinzip kostet halt ein Quadratmeter Photovoltaikmodul heute 100 Euro. Das ist billiger als ein Fenster. Mhm. Das heißt, es liegt nicht mehr an dem Preis. Aber es ist halt noch im Hinterkopf ein bisschen.
Eigentlich ist es eine gute Investition inzwischen.
Ne? Richtig. Es ist halt leider eine gute Investition auf 20 Jahre. Und es ist halt auch für die Industrie das Problem.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Gigafactory hat es ja vorgemacht. Eigentlich könnte man ja die Dächer auch voll machen.
Ja, genau. Das macht dann jemand, der einfach an sich glaubt, der an sein Geschäftsmodell glaubt, wie Elon Musk. Der sagt dann, ja okay, wenn sie es in 20 Jahren rentiert, reicht mir auch. Aber viele Industrieunternehmen rechnen eben mit 3 bis 4, 5 Jahren, in denen sie eben ein Return of Invest haben wollen. Oder zumindest muss das Kapital wieder verfügbar sein, weil sie wissen nicht genau, ob ihre Firma in 5 Jahren noch dasselbe macht wie vorher. Die können mit 20 Jahren schlecht umgehen. Eigentlich ist eine Photovoltaik eigentlich sowas ähnlich eine Investition wie in ein Gebäude. Ein Gebäude baut ein Industriebetrieb auch nicht auf 3 Jahre, aber es wird eben mehr als ein bewegliches Gut gesehen. Und das sind eben 20 Jahre nichts, was in die Denke passt von einem, der der einen Industriebetrieb hat.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, was für die Photovoltaik spricht und alles, was wir bis jetzt gesprochen haben. Es ist ja eigentlich ein No-Brainer. Mhm. Es gibt aber ja nichts, was nicht auch eine Downside sozusagen hat. Es muss ja auch Nachteile geben oder sagen wir mal Optimierungsbedarf. Es gibt zum Beispiel, das kann ich bei meiner Photovoltaikanlage sehen, das Problem, dass tagsüber viel Strom erzeugt wird, wo ich ihn nicht brauche oder im Sommer, wo ich ihn nicht nutzen kann, also die Dunkelflaute und die Saison. Wie kann PV auch dennoch dann von Nutzen sein?
Ja gut, da sind wir in Deutschland in der glücklichen Situation, dass wenn ich Wind und PV im richtigen Maßstab ausbaue, im richtigen Verhältnis, dass wir zu 80% der Zeit entweder Strom aus der Sonne oder aus dem Wind haben und nur 20% zwischenspeichern müssen für die Dunkelflaute, wo beides eben nicht da ist. Ja. Und klar, das ist ein Problem, aber immerhin hätten wir die Möglichkeiten, schon zu einem 80% erneuerbaren Szenario zu kommen, ohne groß über Speicher zu reden. Natürlich kann man nicht erst dann anfangen, wenn man sie dann dringend braucht. Natürlich gibt es vorher schon die Chance, durch Kleinspeicher, wenn sich jetzt die Privatleute engagieren wollen, aber eben auch durch Flexibilitäten. Das ist eigentlich das Günstigere, die eben darin bestehen, dass ich das Auto zu einem anderen Zeitpunkt lade, dass ich meine Wärmepumpe zu einem anderen Zeitpunkt anschalte. Dann muss ich aber eben auch Anreize kriegen. Dann muss ich das eben auch sehen an meinem Zähler sozusagen, dass es jetzt günstig ist. Ich möchte es vielleicht auch gar nicht von Hand steuern, sondern es muss automatisch passieren.
Das ist die Möglichkeit, wie die Menschen, die kein eigenes Dach haben, dennoch sich an der Energiewende beteiligen können?
Genau, es gibt ja sogar Firmen wie Sonnen, die dann praktisch eine Sonnen-Community anbieten, wo ich eben auch mich einkaufen kann in eine Community, wo einige Leute Sonnenkraftwerke haben und andere eben nicht. Und die eben dann sagen, ja, wenn du von uns einen Speicher hast, dann steuern wir den so, dass wir den eben anspeichern, wenn keine Sonne ist, wenn kein Wind da ist und wir holen Energie raus und verkaufen es am Markt und da kriegst du einen Vorteil für uns draus. Und immer wenn wir Sonnenenergie haben, dann garantieren wir, dass du eben auch Sonnenenergie kriegst und für den Rest, den kaufen wir halt zu. Die machen es im Augenblick noch aus Wasserkraft, das geht natürlich nicht auch nicht ewig, aber dann wird es eben umso wichtiger, dass die Industrie auch mal nachdenkt, Flexibilität zu liefern. Aluminiumwerk verbraucht so viel Strom wie halb Hamburg, das heißt also, da ist richtig viel Flexibilität da. Die müssen dann zwar die Anlagen doppeln, aber muss man sich halt überlegen, ob man das dann nicht doch machen kann.
Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, der Stromverbrauch wird steigen, weil ja auch eben zum Beispiel die Mobilität auf Elektro umgestellt werden soll, weil Wärme auf Strom von fossilen Brennstoffen weg soll. Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie damit rechnen, dass es von 200 Gigawatt Peak auf 300 Gigawatt Peak dadurch steigen wird. Jetzt habe ich zu Hause mein Elektroauto und seit ich das habe, habe ich fast doppelt so viel Stromverbrauch. Wieso ist dann bei Ihnen auch in den Unterlagen nur von einer Erhöhung von ungefähr 15% des elektrischen Strombedarfs die Rede? Wie kommt das zustande?
Gut, jetzt ist es so, dass die privaten Verbräuche an Strom nur 25% von dem ausmachen, was als insgesamt an Strom verbraucht wird. Im Endeffekt sind die 15% Erhöhung bezogen auf den gesamten Energiebedarf in der Bundesrepublik an Strom, die ich als Erhöhung brauche, und nicht auf die privaten Verbräuche. Ja. Und dadurch ist es tatsächlich so, dass wenn ich mein privates Auto dann nutze, das im Vergleich zu meinem privaten Verbrauch verdoppelt sein kann. Ja. Jetzt sind Sie vielleicht auch Vielfahrer.
Ja, das ist
richtig. Wird jetzt nicht bei jedem so sein. Eine einzelne Person würden nur, um sich selber zu versorgen, würden 5 Quadratmeter reichen.
Ja.
Aber ich brauche mal viermal so viel, 20, weil ich ja auch die Industrie mitversorgen muss.
Ist denn dann die Bürgerenergiewende, von der immer gesprochen wird, ausreichend oder muss sich vor allem die Industrie auch ordentlich bewegen da?
Ja, es ist tatsächlich so, dass diese Nullenergiedörfer, die sich darauf beziehen, dass sie ihre Energie eben für den Ort selber herstellen, das ist ein großes Mittel, um das Mitmachen, den Erfolg zu vermitteln. Es ist aber durchaus so, dass es nicht reicht, nur mich selber zu versorgen. Insofern ist es auch problematisch zu sagen, jetzt optimiere ich alles, dass mein Dach meinen Stromverbrauch deckt und ich kaufe jetzt einen ganz teuren Speicher und ich mache alles mögliche sozusagen, um dann mich zu versorgen, weil der Nachbar hätte sich über den Überflussstrom auch gefreut, sozusagen. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Strom von der Mittagszeit auf die Abendszeit im Speicher halte, heißt es nur, dass mittags für jemand anders ein Kohlekraftwerk an ist. Wenn ich meinen Strom aber reingeschickt hätte ins Netz, dann wäre das mittags nicht angegangen, sondern abends. Solange wir noch nicht in einer Überschusssituation leben an Strom, die aber sehr bald kommt. Also wir haben ja jetzt schon Tage gehabt, wo wir bei 90-95% Erneuerbare waren, also in der Spitze. Ja. Insofern ist es schon richtig, heute in Speicher zu investieren. Mhm. Es ist schon richtig, Autos auch flexibel zu laden, aber es ist eben auch richtig, es reicht nicht nur, sich selber zu optimieren. Man redet auch manchmal vom Speckgürtel.
Ja.
Also die Stadt wird sich nie selber versorgen können mit den Dächern, die sie hat, aber in der Fläche gibt es eben Möglichkeiten, eben dann auch in die Stadt reinzuliefern. Genau wie die Nahrungsindustrie ja eben auch. Ich kann auch nicht in der Stadt alle Radieschen dann erzeugen.
Ja, aber das finde ich einen spannenden Gedanke, weil ich kenne so die Diskussion zwischen denen, die wirtschaftlich denken, ob sich's amortisiert, und denen, die in Autarkie denken, ob sie sich selbst versorgen können. Und das ist eigentlich nochmal ein anderer Gedanke, ein darüber hinausgehender, dass wir halt als Gesellschaft diese regenerativen Energien nutzen müssen.
In Deutschland haben wir ein sehr stabiles Energiesystem, und es gibt ja diese Bücher, die dann auch der Angst machen vom Blackout. In der Tat sind aber die Netzausfallzeiten gesunken, obwohl wir sehr stark fluktuierende Energien haben, also sehr starke Rampen morgens und abends. Und es liegt daran, dass jetzt die Netzbetreiber eben sehr viel mit Prognosen arbeiten. Sie haben ein besser beobachtetes Netz als früher, wo man nur Großkraftwerke eingeschaltet hat. Und es ist klar, die Industrie, die muss auf ein stabiles Netz sich verlassen können. Also würde ich jedem raten, keinen Speicher nur deswegen zu kaufen, weil er Angst hat, der Strom fällt aus.
Ja.
Er wird nicht ausfallen.
Okay. Wir haben gesagt, momentan 50 Gigawatt Peak Leistung installiert und das Ziel sind 300. Wie lange soll denn das dauern?
Ja, wir sollten schon das Ziel setzen, das in 20 Jahren hinzubekommen. Und das bedeutet ja eigentlich 12,5. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal 15, weil es gibt auch ein paar Anlagen, die ja dann in die Jahre kommen. Es gibt schon die ersten Anlagen, die jetzt 20 Jahre alt sind, aus dem EEG rausfallen. Und die müssen ja auch wieder ersetzt werden. Das heißt also, 15 Gigawatt pro Jahr ist schon eine gute Zahl, um in 20 Jahren dorthin zu kommen. Und wenn ich jetzt denke, dass wir letztes Jahr bei 4 waren, es gibt auch Leute, die sagen, 20 Gigawatt wäre besser, je schneller, desto besser. Aber man muss irgendwo auch eine realistische Forderung stellen, die auch dann wirklich umgesetzt wird.
Sie haben es gerade gesagt, EEG, das wird ja im Herbst neu formuliert. Der Photovoltaikdeckel ist gerade gefallen. Das heißt also, Photovoltaik ist gerade ein Thema, was brennt. Mhm. Anfang September findet erstmals online das PV-Symposium statt. Wieso ist das gerade im Moment so wichtig, das trotz Corona abzuhalten und dieses Angebot zu machen?
Ja, es ist halt, wenn wir schon dabei sind, EEG, die ersten Anlagen sind über 20 Jahre alt, die fallen aus dem EEG raus. Das sind meist Kleinanlagen, aber es ist gar nicht geregelt, sauber, wie die betrieben werden können. Es ist tatsächlich, wenn man die nach dem jetzigen EEG betreiben wollte, müsste man sich einen Direktvermarkter suchen für den Reststrom, den man einspeist. Mhm. Oder man müsste einen Wechselrichter, also praktisch noch technische Einrichtungen einbauen, die vermeiden, dass man Strom einspeist. Mhm. Das sind so wirre und schwierige Bedingungen, dass man Angst haben muss, dass die Leute die PV-Anlagen eher von den Dächern runterbauen oder den Anschluss kappen. Und das wollen wir ja gar nicht. Das heißt also, da sieht man, das ist nicht bis zu Ende gedacht. Das heißt also, das muss dringend geregelt werden. Und in dem Zuge sollte man auch generell sich natürlich über Vermarktungsformen von Photovoltaik Gedanken machen, die eben kein EEG, keinen Zuschuss mehr benötigen. Das bedeutet dann Nutzung im Quartier vereinfachen, Direktvermarktung vereinfachen. Das heißt also, es gibt ja durchaus Stadtwerke, den Strom gerne abnehmen und dann lokal eben an Nachbarn weitergeben, diese Sonnencommunities und so weiter. Und das muss alles geöffnet werden, das muss man halt diskutieren. Mhm. Abgesehen davon sind natürlich immer technische Fragen die dann, über die sich die Experten austauschen, die Zuverlässigkeit von den Modulen, Wechselrichter, Speichereinsatz.
Gibt es viele Dinge zu besprechen bei diesem Symposium?
Genau. Und wir haben auch einen ganz tollen Redner, den Professor Ramsdorfer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der uns das nochmal und den Politikern, die dabei sind, vielleicht auch bei der Podiumsdiskussion deutlich sagen, dass man eben nicht mehr lange warten kann. Mhm. Wenn ich mir angucke, gestern habe ich gelesen, in Amerika haben die Netzbetreiber schon festgestellt, dass der Umstieg von Kohle auf Gas, den können sie sich sparen, sie tun lieber erneuerbare Energienanlagen kaufen stattdessen. Das heißt also, es ist mittlerweile so günstig geworden. Man fragt sich, wieso wir in Deutschland überhaupt 40 Milliarden für den Kohleausstieg ausgegeben haben. Es geht anscheinend auch ohne. Und die wollen 31 schon fertig sein damit. Mhm. Und wir 38.
Da sind wir dann tatsächlich ein bisschen langsamer als die Amerikaner, denen wir eigentlich immer vorgeworfen haben, dass sie die Umwelt mehr verschmutzen als wir. Wie stehen wir im internationalen Vergleich da? Und was können wir vielleicht von den anderen Ländern sogar lernen?
Ja, eigentlich waren wir Vorreiter. 2010 war die Installation von Photovoltaik. 40% von allen Photovoltaikmodulen sind nach Deutschland gegangen, nach Spanien gegangen. und Italien und dann den Rest der Welt sozusagen. Und wir sind absolut abgefallen sozusagen. Und wir haben in der Tat eigentlich die Technologieentwicklung damals, die Kostenreduktion getrieben. Mhm. Gleichzeitig hat aber auch deutsche Maschinenbau auch richtig viel Geld verdient dabei. Das heißt also, die Finanzkrise vor 2010, die haben wir gar nicht mitgekriegt. 50% von allen Maschinen, mit denen Module produziert wurden auf der Welt, sind von Deutschland gekommen. Deutsche Firmen haben da verdient. Wir haben eigentlich dazu beigetragen, dass eine sehr billige Quelle vorhanden ist für Strom, die eben auch dezentral sein kann. Also für Länder, wo eben noch gar keine entwickelten Infrastrukturen sind. Schauen wir Afrika an. Die haben erst ein Mobiltelefon, bevor sie ein Festnetz bekommen. Und das wird in der Elektrizität so ähnlich gehen. Die werden erst eine Photovoltaikanlage bekommen, bevor sie einen Netzanschluss haben. Und es war eigentlich Entwicklungshilfe. Nur leider muss jeder Stromverbraucher zahlen. Und das Groteske ist, wenn man sich das überlegt, diese 7 Cent, die wir da bezahlen, pro Kilowattstunde als EEG-Umlage, die bezahlt jetzt der Stromverbraucher als Strafe dafür, dass wir erneuerbaren Anteil im Strom haben. Mhm. Wenn sie dasselbe denjenigen bezahlen lassen würde, der sein Auto tankt an der Tankstelle, dann müsste der 36 Cent pro Liter zahlen. Dann müsste der Stromverbraucher nicht mehr Strafe dafür zahlen, dass er erneuerbaren Strom anteilig hat, sondern derjenige, der mit dem Kraftfahrzeug fossil fährt, würde dann diese Last übernehmen. Das hat so was mit CO2-Steuer zu tun. Wir haben der Welt eigentlich einen riesen Gefallen getan und sind heute noch nicht mal mehr diejenigen, die Photovoltaikmodule produzieren.
Vielleicht zuletzt noch, Sie sind ja hier das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, also Wasserstoffforschung, das ist jetzt nicht Ihr spezielles Gebiet, aber Photovoltaik ohne Wasserstoff denkbar oder spielt das eine sehr große Rolle?
Nee, natürlich. 300 Gigawatt Peak, wenn ich das habe als Photovoltaik und ich höre, dass mein maximaler Strombedarf heute 60 Gigawatt sind und in Zukunft 100, dann habe ich das dreimal überdimensioniert. Mhm. Dann wird es sehr oft Zeiten geben, zu denen habe ich einfach zu viel Strom und ich werde die Überschüsse dann eben in eine speicherbare Form bringen und da ist der Wasserstoff ideal. Mhm. Und ich brauche den Wasserstoff eben jetzt für die Zeiten, wo ich eben keinen Strom habe. Ich brauche ihn aber auch, um Stahl herzustellen. Ich brauche den Wasserstoff für die Langstrecke, Lastwagen, da werden die Batterien nicht funktionieren, bei der privaten Elektromobilität schon, aber nicht für die Lastwagen. Das heißt also, Photovoltaik und Wasserstoff geht sehr gut zusammen. Man wird ihn noch mit Wind kombinieren und daher ist es so, dass man eigentlich Standorte für Wasserstoffproduktion dorthin macht, wo man gleichzeitig Wind und Sonne hat, weil dann die Anlage möglichst lange laufen kann. Man kriegt halt eine lange Laufzeit.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Thema Wasserstoff noch mehr interessiert, haben wir das in einem der vergangenen Podcasts auch schon mal ausführlicher behandelt. Vielen Dank heute Ihnen, Herr Dr. Binder, für die interessanten Einsichten zum Thema Photovoltaik. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann seien Sie auch nächsten Donnerstag wieder dabei bei unserem Podcast. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein.
Mehr zum Thema Photovoltaik finden Sie auf dem PV-Symposium Anfang September, dieses Jahr erstmals online. Infos im Netz unter www.pv-symposium.de.